Road Game, der Eishockey-Podcast rund um die DEL 2 und mehr mit Rudi, Andy, Dave und Sinai.
Ein herzliches Hallo an die Welt. Hier sind wir wieder. Road Game Folge 38. Die Saison nähert sich mit ganz großen Schritten. Und wie ihr alle gehört habt, unser Intro ist viel frischer und viel spannender. Ich sag mal Hallo in die Wetterau zum Andi.
Servus.
Und der Nächste, zu dem wir Hallo sagen, Hallo Dave.
Hallo, also noch nicht Tschüss und Ciao aus Kremitschau, Hallo aus Kremitschau. Freue mich, dass es wieder losgeht. Und wie sieht's denn in Bayreuth aus?
Ja, fast schon diskriminierend. Immer bin ich als Oberligist der Letzte. Aber gut, ich kann damit leben. Ich sage auch ein herzliches Hallo an unsere Hörer.
Ja, wie ihr hört, wir sind vollzählig, vollständig und vorbereitet mit unserem großen DEL2-Vorschau-Podcast. Aber bevor wir damit anfangen, es gibt einige Regeländerungen. Und die wollen wir kurz durchgehen und vielleicht über ein, zwei Sachen drüber sprechen, Andi. Was ist denn so alles passiert? Was hat sich denn geändert?
Oh, wir starten ja heute richtig trocken rein, ja. Deswegen mein kurzes Hallo auch nur. Also es gab 5 Regeländerungen, nicht viel. Ganz kurz, beide Mannschaften, also wenn 5 gegen 5, wenn 2 Strafen sind, also beide Mannschaften je eine Strafe, wird 5 gegen 5 weitergespielt. Bisher war es 4 gegen 4, also man versucht im Prinzip immer die maximale Anzahl an Spielern auf dem Feld zu haben. Komische Regeländerungen, die ich bis jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich habe es noch nie mitbekommen und wir haben im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen. Zieht der Torhüter einen Helm während eines Breakaways den Helm ab, dann gibt es ein technisches Tor. Noch nie gesehen. Welcher Torhüter ist so verrückt? Aber gut.
Ich.
ja, Tor aus der Verankerung und so weiter hatten wir ja alle schon, Netjo und so, aber Helm abziehen, schwierig.
Ja, also vor allen Dingen aus dem Grund, dass man ja durchaus das Tor noch verhindern kann. Es wäre ja äußerst dämlich, dann einfach einen Helm abzusetzen.
Ja, vor allem, naja, schießen und so weiter und so fort. Naja, egal. Ja. Komische Regeländerung. Aber gut, sie ist da. Torhüter zieht die Maske nicht mehr auf. So, dann haben wir noch, es wird keine Matchstrafe mehr geben. Es wird immer eine 5+Spieldauer geben, anstatt einer Matchstrafe. Dazu kann man auch gleich noch sagen, es wird jede Strafe nochmal real life im Prinzip angeschaut und hinterher nochmal bewertet. Also es kann auch sein, dass es hinterher für 2 Minuten Strafen nochmal eine Spieldauer geben könnte, beziehungsweise Strafen folgen kann, weil sich die Liga quasi die Spiele nochmal anschaut. Jede Strafe und so weiter und so fort. Überprüfung der Schiedsrichter.
Aber warte mal, das hat sich doch auf die großen Strafen bezogen.
Nee, alle Strafen.
Überprüfen die Schiedsrichter eine ausgesprochene große Strafe im Videobeweis?
Nein.
Habe ich es falsch verstanden?
Ja, das wurde hinterher nochmal neue Regelung zum nachträglichen Ermittlungsverfahren. Die Nachricht kam dann später raus.
So höre ich dir zu.
Ja, die Regeländerung.
Ich muss testen.
Die Regeländerungen kamen raus und dann wurde gestern erst veröffentlicht, das quasi nachträgliche Ermittlungsverfahren.
Okay, ich muss testen, wie aufmerksam du bist, deswegen.
Das nannte sich, die DEL wird mit Start der Hauptrunde alle Spiele screenen und überprüfen. Also im Prinzip zählt das da auch mit schön rein. Ausgesprochene Strafen kann der Schiedsrichter nochmal im Videobeweis, also große Strafen kann er sich nochmal anschauen und dann gegebenenfalls auch auf kleine oder auf keine Strafe gemindert werden. Und eine Strafe bei Spielverzögerung kann im Prinzip auch nochmal mit dem Videobeweis geprüft werden. Außerdem, Stockschläge werden diese Saison härter geahndet, also schaut drauf, wenn ihr im Stadion seid und es da vermehrt Strafen geben könnte wegen Stockschlägen. Die Schiedsrichter sind dazu angehalten, darauf zu achten. Ja, das waren so im Groben die Regeländerungen der eigentlichen Regeln. Und dann, ja, Rudi, hast du das nächste Thema, glaube ich.
Ich muss jetzt eigentlich sagen, jetzt weiß ich, warum Tyler Crone in die Oberliga gegangen ist, denn das mit den Stockschlägen jetzt intensiver geahndet wird. Das ist faszinierend.
Na, ich hab so ein bisschen die Befürchtung, dass die Spiele dann viel länger dauern. Wenn jetzt viel überprüft wird und da nochmal Videobeweis und da nochmal eine Diskussion, ich
Ja,
weiß
wobei
nicht.
das
Also.
spielt sich ja im Prinzip ein. Ich meine, wenn es ein klarer rausgeschossener Puck ist oder sowas bei einer Spielverzögerung, wird das sicherlich nicht geprüft. Da geht es wahrscheinlich Fingerspitzengefühl und ja, finde ich jetzt an sich nicht schlimm.
Sehe ich auch so. Also mir gefällt das ganz gut. Auch, dass die Schiedsrichter bei einer überprüften Strafe dann eine Durchsage machen, gefällt mir gut. Sonst weiß ich nicht. Rudi, du hast mal gesagt, irgendwie das mit den Durchsagen findest du nicht so gut. Also ich finde es gut bei den überprüften Strafen.
Da möchte ich vorm Rudi mal kurz eingreifen. Du sagtest, du hast es schon gesagt. Was mir an den Stra also daran gut gefällt, wenn man eine Strafe überprüft, aber nicht alles. Nicht jede 2 Minuten Strafe muss ich nicht hören. Wenn es ein Stockschlag war, sehe ich das. Wenn ihr zum Videobeweis geht als Schiedsrichter und wieder zurückkommt, dann ganz klar, okay, gutes Tor, weil wurde nicht behindert oder Tor aberkannt, weil vor dem Tor behindert wurde oder so. Das würde ausreichend sein. Das ist das, was wir auch immer gefordert haben. Aber jede 2 Minuten Strafe brauche ich jetzt in der Regel nicht.
Ja, bin ich bei dir, bei denen, die wirklich Ahnung von der Sache haben. Wenn du einen Neuling hast und den vielleicht halten möchtest, dem kann es ganz gut tun, wenn er weiß, warum es eine Strafe gab, weil der kennt vielleicht die Zeichen noch nicht. Aber kann man darüber diskutieren, bin ich bei dir.
Ja, also wie gesagt, ich würde es nicht verdammen, aber ganz ehrlich, wir haben Stadionsprecher, da gehen die Schiedsrichter hin, sagen an, was Ambach ist, die geben das durch und fertig. Da muss ich nicht der Schiedsrichter schnaufend irgendwie vor das Publikum stellen und sagen, Nummer 37, 2 Minuten wegen Stockschlag. Also naja, wie gesagt, ich halte es ein bisschen für Overdose, das ist viel Show. Und bei einer überprüften Strafe auch, da geht er auch zum Stadionsprecher, sagt, was los ist und der gibt es halt ans Publikum weiter. Aber wenn sie es machen wollen, dafür Geld haben, sollen sie es gerne tun.
Ja, wie gesagt, ich finde es bei großen Strafen, finde ich es jetzt, oder bei irgendwelchen Videobeweisen wegen Tor oder Nicht-Tor, finde ich es jetzt ganz gut, so wie es in der NHL im Prinzip auch gehandhabt wird, international. Aber da wird ja auch nicht jede 2 Minuten Strafe durchgesagt. Ja, dann haben wir noch eine ältere Regeländerung. Und zwar betrifft das ausschließlich die Playdowns. Man möchte quasi die Playdowns, die Hauptrunde in den Playdowns, ein bisschen aufwerten sportlich. Warum auch immer nur die Playdowns? Aber gut, kommen wir erstmal zu Regeln und dann können wir kurz drüber sprechen, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll das ist. Der 11. spielt ja bekanntlich gegen den 14. in den Playdowns die erste Runde. Da braucht der 11. Platzierte nur noch 2 Siege und der 14. Platzierte braucht weiterhin 4 Siege. Das heißt Best of 7 und der 11. Platzierte geht quasi 2-0 in Führung in die Runde rein. Genauso sieht es beim 11. und 13, 12. und 13. aus. Dort geht quasi der 12. mit 1-0 in der Serie in Führung in die nächste Runde. Sollte in die zweite Runde dann quasi, also da braucht der Sieger oder der Bestplatziertere nur 3 Siege und der Schlechtplatziertere braucht in dem Moment wieder 4 Siege. Das heißt, bist du 14. brauchst du wirklich 8 Siege, also 4 Siege in definitiv einer Runde und davor wird es aufgewertet. Wie sinnvoll haltet ihr das?
Ich finde es Quatsch. Also es wurde ja in den sozialen Medien und in allen Foren hoch und runter diskutiert. Ich verstehe die Ambition, die Hauptrunde aufzuwerten. In meinen Augen wurde die Hauptrunde aber nie durch einen abgeschlagenen Tabellenletzten abgewertet. Also das wäre ja der Umkehrschluss, wo ich einfach nicht mit hinkomme, weil ich glaube nicht, dass ein Team absichtlich dann abschenkt, aber manchmal ist ein Team halt nicht so leistungsfähig. Und wenn man einen Modus wie die Playdowns schafft, dann sollte man eben auch diesen Modus als fairen Wettbewerb gestalten. Wenn jemand da schon mit Rückstand reingeht, weiß ich nicht, sehe ich tatsächlich ein Stück weit als Wettbewerbsverzerrung. Weil am Ende der Modus wurde extra geschaffen und ja, dann muss ich den auch so durchziehen und nicht so was Halbgares machen. Im Grunde genommen brauche ich dann auch keine Playdowns, wenn Teams dann mit Niederlagen eigentlich starten. Also ich bin da kein Freund von. Ich lasse mal den Quervergleich weg bezüglich Playoffs, weil im Grunde genommen die Wertigkeit müsste ja dann auch so sein, dass der Tabellenerste weiter, also bereits in der ersten Runde schon zwei Siege zugesprochen kriegt, ohne auch nur eine Minute gespielt zu haben. Und das weiß ich nicht. Also mir gefällt es nicht. Ich bin ja kein Freund von.
Vor allem muss man ja sagen, jetzt auch gerade auf letzte Saison betrachtet, wäre trotzdem Heilbronn abgestiegen. 4-2 in der Serie verloren gegen Bayreuth und 4-2 gegen Selb. Also sie hätten beide Serien trotzdem verloren. Also von daher, ob man diese Änderung wirklich braucht, ja, ich bezweifle es tatsächlich auch. Aber gut, wenn man die Hauptrunde aufwerten will, müsste man mit diesem Argument auch die Playdowns aufwerten, die Playoffs aufwerten. Und dann wäre es schon wieder, naja, wozu dann überhaupt Playoffs oder Playdowns? Also dann halt gleich abkürzen und das Ganze lassen. Also ich habe auch keine, ehrlich gesagt, positive Stimme darüber gehört aus Fanseiten. Aber gut, die Gesellschafter haben so entschieden. Lassen wir so stehen. Müssen wir so annehmen. Gut ist.
Ich finde es super. Entschuldigung. Also ich finde es wirklich mal was Neues. Ich kann jede Kritik verstehen, die der Dave gebracht hat, die auch du gebracht hast. Aber nichtsdestotrotz finde ich es mal spannend. Und ich finde es auch gut, wenn man es ausprobiert. Also wegen positiver Meinung.
Ich bin in dem Fall bei Rudi. Also wir sind bei Road Game geteilter Meinung, behaupte ich dann mal. Ich finde es auch gut, weil es eben tatsächlich so ist, dass sich die Mannschaften, und ich denke jetzt speziell an Bayreuth letzte Saison oder auch an Selb die letzte Saison, natürlich haben die keine Spiele abgeschenkt. Das, glaube ich, in der Tat tut keine Mannschaft. Aber es war unübersehbar, dass gerade Selb, da ist es mir extrem aufgefallen, im Januar, Februar einfach extrem Kraftkondition gebolzt hat, was du nicht kannst, wenn du tatsächlich um den Platz kämpfen musst. Und damit hast du vielleicht der Mannschaft gegenüber, und in dem Fall war Bayreuth Elfter, die am letzten Spieltag den 10. Platz nicht erreicht haben, die aber alles gegeben haben, und dann bist du da in einem deutlichen Nachteil einer Mannschaft gegenüber, die 4 oder 6 Wochen auf den Punkt trainieren kann. Von der Seite kann ich es gut nachvollziehen, aber man kann natürlich geteilter Meinung sein. Warum nicht für die Playoffs? Ich habe tatsächlich René Rudorisch angeschrieben, der hat mir dann auch geantwortet mit dem Argument, dass die Playoff-Kandidaten eher nicht so sehr taktieren können, auch aber nicht so sehr taktieren können wie die Playdown-Kandidaten, die dann vielleicht abgeschlagen, wie gesagt, gezielter trainieren können. Also ich finde es auch nicht schlecht. Mal probieren, schauen wir, was rauskommt.
Ja, dann haben wir die Regeländerung durch, oder?
Ja, spannende Antwort vom René.
Können wir definitiv, nach 5 Minuten sind wir schnell durch mit der Regeländerung. Wir haben ja schon mal 5 Minuten davor und so weiter und so fort. Sind wir da schnell durch mit der Regeländerung? Aber 10 Minuten, 15 Minuten durch. Und starten jetzt mal endlich in die Saisonvorschau.
Genau. Wie beim letzten oder wie im letzten Jahr haben alle 4 Roadgame-Teilnehmer oder User und Mitmacher ihre Tabelle gemacht, Andi, richtig?
Genau, so war das. Einsendeschluss war eigentlich Freitag, aber im Osten laufen die Uhren ja ein bisschen anders. Das heißt erst Samstag.
Also ja, es ist so, dass Dave leider bei uns allen abschreiben konnte, aber gut,
ja.
So ist es halt.
Ich wollte nicht so weit daneben liegen wie vorige Saison, deswegen brauchte ich erst Input.
Ja, auf jeden Fall haben wir es wieder so gemacht, Durchschnitt von unseren Tipps. Daraus haben wir dann wieder eine Roadgame-Tabelle gemacht, die dann am Ende quasi auch, ja, die Roadgame-Tabelle halt ist. Und jo, da werden wir mit Platz 14 anfangen. Jeder spricht über das für sich, also das, wenn jetzt zum Beispiel, ich spoiler mal, Freiburg auf 14 bei uns in der Gesamttabelle, ist es nicht.
Gut gespoilert.
Genau. Und nehmen wir Freiburg auf 14, und wer Freiburg besser getippt hat, darf dann auch erklären, warum Freiburg auf 14 kommt, weil macht natürlich so auch Sinn. Gab ein paar Diskussionen bei uns, wie wir es sonst machen. Wir haben es letztes Jahr so gemacht, wir machen es dieses Jahr so. Man soll einfach nichts ändern an einem funktionierenden System. Und mal gucken, wie gut wir am Ende sind der Saison, und werden das natürlich auch wieder auswerten. So, deshalb, Rudi, du darfst übernehmen als Moderator.
Genau, da kannst du noch was trinken, damit du deine Stimme wieder ölst. Und fangen wir an mit Platz Nummer 14. Der Road Game Podcast hat die Selber Wölfe auf Platz 14 gesetzt. Ich persönlich sehe die Selber Wölfe auf Platz 12, weil ich finde, dass die Coaches Wasmüller und Lenny Gerr, finde ich, eine spannende Kombination, die in meinen Augen gut passen wird. In der Verteidigung ist alles so ein bisschen auf spitz auf Knopf gestrückt. Die haben jetzt mit Frank Hörtler von den Eisbären, der rübergekommen ist nach Selb, einen absoluten Leader. Maxi Glesel, Steve Hanusch oder Peter Triska, Entschuldigung, mein Slowenisch ist nicht so gut. Damit haben sie einige erfahrene Verteidiger, die durch junge Wilde wie den Moritz Raab oder den Deutsch-Italiener Alex Großrubatscher ergänzt wird. Da müssen wir mal wirklich schauen, wie das so wird. Wenn sich da jemand verletzt, wird es natürlich eng. Also in der Verteidigung, denke ich, ist noch Handlungsbedarf. Dafür haben sie sich natürlich im Sturm ziemlich verstärkt, ne? Also Königstransfer ist der Jordan Knackstedt aus Dresden. Der muss natürlich voll einschlagen. Dann haben sie noch einige Doppelflackler wie Fedor Kolopailo, Lukas Wandtuch, Peter Donat und Arthur Skrumisch. Und dann noch die Imports Nick Miglio, der schon seit einigen Jahren in Selb ist, und Mark McNeil. Und die werden auch ihre Punkte machen. Da denke ich, werden die selber zumindest von den letzten beiden Plätzen wegbleiben. Und ich hoffe auch, dass das selber Publikum jetzt auch wieder zahlreicher in die Netsch Arena kommt, weil der Zuschauerschnitt fand ich ein bisschen dünn in der letzten Saison. Und wenn das klappt, dann kann man vielleicht auch noch ein, zwei Plätze nach oben gehen. Also für mich sind zumindest die Chancen auf diese Bonussiege, die es dann in den Playdowns gibt, sind für mich vorhanden. Und deshalb für mich selbst auf 12.
Dann antworte ich gleich mal als quasi ehemals Derby-Gegner. Ja, ich hatte auch selbst auf die 14 gesetzt. Für mich aus tatsächlich zwei Gründen. Also ich bin bei dir, Frank Hartler ist sicherlich eine Bank. In Summe, wenn ich mir die Zu- und Abgänge angucke, hat sich in meinen Augen tatsächlich selbst am wenigsten verstärkt im Vergleich zur Liga. Ich würde ihnen gönnen, wenn es besser passt, aber Wassily Panov, ja, weiß ich nicht, ob das klappt, ob Egilif Kalns tatsächlich auch nochmal die Rolle spielen kann. Also ich habe da meine großen Bedenken. Fjodor Kolopailo war in Bayreuth, hat er auch eine Zeit lang gut funktioniert, dann mal relativ schnell nicht mehr. Wir werden sehen, ob das funktioniert, aber ich glaube es eher nicht. Wäre schade, aber das heißt ja noch nicht, dass man absteigt.
Ich sehe, die anderen beiden haben nichts zu selbst zu sagen, oder?
Naja, ich sehe die Torhüterposition bei Selb gut besetzt, aber insgesamt ist mir, ja, stimme ich eurer Einschätzung schon zu, dass man mit das unausgewogenste Team hat, hinten auch immer wieder, also in meinen Augen hat sich da gar nicht so viel verändert, selbst jetzt noch die gleichen Fehler wie voriges Jahr macht. Vorbereitung sagt jetzt noch nicht so viel aus, aber insgesamt ist mir das nicht stimmig genug. Also deswegen sind die bei mir auch sehr weit hinten gesetzt gewesen.
Ja, also ich persönlich habe es ja auf 13, habe aber für mich den Verteidiger des Jahres letzte Saison oder der letzten Saison dabei. Peter Trischka war für mich letztes Jahr der Verteidiger. Ja, Plus-Minus-Statistik darf man nicht unbedingt gucken, aber der hat schon ordentlich Arbeit da hinten gemacht. Deswegen Maximilian Glesel kann es auch, Hanusch kann es auch. Also es geht, wenn die sich da mal am Riemen reißen, wenn Knackstedt einschlägt, frische Luft da unten, der macht auch seine Scorer-Punkte. Also ich glaube schon, dass man dieses Jahr definitiv ein bisschen besser spielen wird wie letztes Jahr. Aber für mich trotzdem nur Platz 13. Ich hatte letztes Jahr auf 14.
Ja, spannend. Dann Andi, du bist dran.
Ja, Freiburg, von euch allen in Summe auf die 13 gesetzt. Ich war da ganz anderer Meinung. Laut meinem Tipp wird Freiburg Achter. Warum wird Freiburg in meinen Augen Achter? Fragezeichen steht natürlich hinter dem Abgang von Tor Immo. Das steht für mich außer Frage. Die Erfahrung der letzten Jahre hat mir gezeigt, dass Freiburg ein extrem glückliches Händchen mit den Kontingentspielern hat. Die haben da selten wirklich quasi ins Klo gegriffen. Und ansonsten konnten sie doch viele halten. Wenn ich dann im Tor gucke mit Patrick Czerwinny, Sabolotny, der sicherlich kein schlechter ist, Louis Benzing. Und ansonsten auch die kamen, finde ich jetzt nicht so schlecht. Ein Alex Roach aus Köln, ja, von den anderen muss man natürlich sehen. Valentino Klose aus Wolfsburg. Also für mich relativ rund und deshalb für mich tatsächlich so weit vorn, Rang 8 für mich.
Können wir mal bitte über Alex Roach sprechen? Können wir wirklich mal über diesen Kerl sprechen? Wie hat der es in die DL geschafft und wieso spielt der DL 2? Also, er hat ja schon in Kassel gespielt. Ich habe ihn spielen sehen in Kassel. Direkt in Kassel. Und natürlich dann auch ein paar Spiele verfolgt. Warum? Nein. Ich verstehe es nicht. Aber gut, andere sehen was in ihm und ja. Ich weiß es nicht. Also, für mich Freiburg tatsächlich so mit am schlechtesten verstärkt, so irgendwie gar nicht wirklich groß irgendwas getan. Für mich Platz 14.
Man muss auch bedenken, dass vorige Saison, das für Freiburg sehr, sehr knapp war mit gerade noch so überm Strich bleiben. Also ja, für sehr, sehr knapp hat man halt dann sehr, sehr wenig getan, um dann klarer auf Platz 10 zumindest zu landen. Also natürlich, wir können jetzt auch hier ein Phrasenschwein eröffnen, ist die Liga sehr eng und es entscheiden Kleinigkeiten, aber ja, die großen, also das mag sein, dass Freiburg bei den Contis immer Erfolg hatte, aber so große Veränderungen, die Mannschaft auch weiterentwickeln, sehe ich jetzt wirklich nicht. Und gerade auf der Torhüterposition, da entstehen bei mir viele Fragezeichen, weil Czerwinny habe ich zum Beispiel auch nie, also der hatte starke Statistiken, aber den erlebe ich nicht als sicheren Rückhalt immer. Und gerade bei ihm, jetzt wo er noch verletzt ist, stellt sich mir schon die Frage, inwiefern kommt er denn dann auch mit voller Stärke zurück. Also ich bin sehr gespannt. Für mich war Freiburg tatsächlich Abstiegskandidat Nummer 1.
Ja, Dave, da gebe ich dir einfach noch recht. Ich sehe das auch so. Freiburg hat sich auch am wenigsten verstärkt. Ich finde sogar weniger noch als Selb. Und für mich sind die auch eindeutig oder relativ klar gehen die auf 14. Zumal die auch dringend was an ihrem Stadion machen müssen. Und meine Sympathie haben die eh verloren mit ihrer Fantrennung, die sie da haben, wenn du als Gästefan irgendwie eingesperrt bist mit 8 Leuten in dem Käfig. Von dem her Platz 14.
Du meinst, Auswärtsfans sind keine Verbrecher oder so?
Also wirklich nicht, ne? Das ist schon echt peinlich. Wir waren da irgendwie ich bin da schon 3 Jahre nicht mehr gefahren, weil es mich geärgert hat. Vielleicht haben sie es geändert, aber da standen wir mit 13 Kasslern, da war kein einziger Ultra dabei und dann haben sie diese, weil die haben echt leckere Fressbuden, da kommst du aber dann nicht mehr hin als Gästefan, weil es da halt ein Tor gibt. Von dem her.
Woher weißt du denn, dass die lecker sind?
Naja, ich habe mich da schon reingeschlichen. Ich war da schon mal als neutraler Zuschauer.
Entschuldigung, das sind wichtige Fragen, die wir als Roadgame definitiv
beantworten müssen.
Ja, ich weiß definitiv,
das.
Definitiv.
Also das war wirklich so mit die beste Fressmeile, die es so gibt in der DL2.
Entschuldigung, Dave, ich weiß nicht, warum du lachst, aber wenn es um Essen geht, hört der Spaß auf. Wirklich.
Ja, ich merke schon, dass da gerade die Carnivoren da sehr gereizt sind, wenn sie nicht an ihr Essen kommen und in Zwinger gesperrt werden.
Absolut.
doch, das Schlimme ist, es gibt ja sogar einen Essenstand, aber da kriegst du nur maximal ein Viertel von allem anderen und das macht echt schlechte Laune.
Na gut, so eine Mannschaft hat dann auch verdient abzusteigen, ganz eindeutig.
So sieht's aus.
Also, Strafe muss sein.
So, wir kommen zu Platz Nummer 12, würde ich sagen, bevor wir uns noch mehr Feinde machen im Süden dieser
Republik. Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Wenn es um Essen geht, wie gesagt, liebe Freiburger, hört der Spaß auf. Macht den Käfig auf und ihr dürft auch in der Liga bleiben, laut Rudi. So, kommen wir zum von Roadgame getippten Platz 12 ist das schon. Eieiei. Rosenheim. Ja, ich persönlich sehe Rosenheim in den Playoffs tatsächlich. also zumindest Pre-Playoffs. Warum? Wieder vereint CJ Stretch und Tyler McNeely. Ob sie nochmal da anschließen können, wo sie damals im Prinzip schon mal waren, auch damals in Rosenheim das Sturmpärchen gewesen, was die Liga mehr oder weniger dominiert hat, wird man sehen. Aber natürlich, wenn die Harmonie wieder da ist und wir wissen, zweite Liga ist dafür bekannt, ja, das geht auch nach Jahren noch. Da kommen wir ja später auch nochmal zu, ne? Weiter oben dann in der Tabelle. Dazu Pöpperle. Haben sie Anfang des Jahres geholt, im Januar, am 24. Januar, 8 Spiele gemacht und 93,1% Fangquote. Dazu im Prinzip einen 22-jährigen Christopher Kolatz als Backup, beziehungsweise ich weiß nicht, ob die 50-50 spielen, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird Pöpperle den großen Anteil der Spiele haben. Dann im Sturm relativ erfahren, haben sich in der Verteidigung, die sehe ich jetzt nicht ganz so stark, aber auch da wird man schauen. Shane Hanna ist seit 2019, also Verteidiger, ist seit 2019 in Europa, weiß also auch, wie die Eisfläche ist. Dennis Cheverin aus Kassel geholt, auch der kann Eishockey spielen, dem wünsche ich viel Glück in Rosenheim. Und ja, ich denke definitiv, der Kader kann es in die Playoffs schaffen. Es wird hinten. Ich hätte gerne nicht so direkt nach Plätzen getippt, sondern wirklich so nach Platz 1 bis 3. Und ja, es wird wieder hinten eng. Und da denke ich einfach, Rosenheim, ich denke mal 12 bis 10 ist alles drin. Vielleicht auch 9. Schauen wir mal.
Darf ich da einhalten
jetzt? Ihr dürft jetzt, ja klar, warum seht ihr Rosenheim so schlecht? Warum habt ihr Rosenheim so weit runtergevotet?
Also ich finde dieses Rosenheim ist ein besonderer Aufsteiger, ganz ehrlich.
Nein, das sehe ich nicht. Das war Landshut auch schon.
Also ich finde völlig überschätzt und also ich habe sie wirklich auf 13, weil ich sehe da keine außergewöhnlich guten Spieler. Klar, ich meine, CJ Stretch holt bestimmt irgendwie ganz viele Stockschläge für den Gegner raus. Das kriegt er echt hin. Da bin ich mir auch sehr sicher. Tyler McNeely ist irgendwie schon weit überschritten, 36 Jahre alt. Lukas Laub, ich meine, ich mag den Kerl, der ist super, der ist schnell, aber der macht halt auch keine Tore. Also,
der ist zu schnell für sich. Ne?
Ich sehe die völlig überbewertet. Ich freue mich, dass die viele Dauerkarten verkauft haben, dass da eine riesen Begeisterung in Rosenheim ist. Das ist auch klasse und ich möchte auch nicht, dass die absteigen, aber ich glaube, für die Hauptrunde wird das schon ganz schön schwer regen. Und auch Pasan wird ja jetzt so als der Multitrainer hier hochgefüttert mit Jamie Bartmann als Assist. Naja, also ich sehe das weit, weit überschätzt. Von dem her Platz 13.
Ja, von mir Platz 12. Also gucken wir mal, wir sind nicht so weit auseinander. Ich sehe es ein bisschen ähnlich wie du. Sie haben gute Verstärkungen, die passen können, muss man sagen. Also Bastian Eckel ist jetzt kein super DEL-Spieler gewesen, aber guck mal einfach mal. Die Ausländer, weiß ich nicht, ob McNeely, der hat mir in den Playoffs schon tatsächlich nicht gefallen. Ob er mit Stretch nochmal dahin kommt, glaube ich nicht. Die anderen Ausländer, gut, muss man sehen, bisschen Überraschungskiste, aber ich glaube auch, dass es für einen Rang 12 reicht, für die Pre-Playoffs glaube ich nicht. Dave, hast du auch noch eine Meinung dazu oder enthältst du dich?
Nee, es wurde schon genug dazu gesagt. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass Rosenheim durchaus erstmal auf Defensive bedacht ist und da versucht, die Bude zusammenzuhalten. Und ja, dann muss man halt sehen, wohin die Reise hingeht. Ich erwarte in Rosenheim schon viele enge Spiele. Aber mein Gefühl sagt, dass trotzdem ein Großteil davon dann eher gegen Rosenheim ausgeht. Aber was weiß ich schon.
Na dann, super. Rudi, möchtest du zum nächsten kommen?
Aber tatsächlich, da werden wir uns, glaube ich, sehr, sehr konträre Meinung haben. Wir kommen zu Platz Nummer 11. Roadgame Podcast hat die Eisbären Regensburg dort. Und ich darf die übernehmen, weil ich die tatsächlich auf Platz 6 gesetzt habe. Und das hat einige Gründe. Ne? Die Eisbären Regensburg haben auch eine Riesen-Euphorie jetzt, nach ihrem ersten Jahr in der DEL2, was sie gehabt haben. Um die 1500 Dauerkarten abgesetzt. Das ist für eine Stadt wie Regensburg schon enorm. Man hat sich in meinen Augen in der Liga etabliert im letzten Jahr und macht in diesem Jahr einen weiteren Schritt nach vorne. Und die Gründe, die ich dafür sehe, ist einmal, mit Max Kaltenhauser hat man einen wirklich positiv verrückten Trainer, der aus dem Team, was sie haben, echt alles rausholen wird. Ich weiß nicht, ob es noch viele Motivatoren so gibt wie ihn. Also das ist, mich begeistert der. Im Tor, das ist für mich so die Schlüsselposition, ist man mit Jonas Neffin, den man aus Iserlohn geholt hat, und Tom McCollum, den hat man aus Innsbruck geholt, hat man in meinen Augen mit McCollum einen der Top-3-Torhüter dieser Liga. Und der Typ ist stark. Ich habe den mal in Innsbruck spielen sehen. Also es ist eine echte Waffe. Wenn der gesund bleibt, dann herzlichen Glückwunsch an alle anderen Stürmer. Die Verteidigung ist echt verdammt jung. Aber mit der Älteste ist Tarek Hammond. Das ist ein 30-Jähriger, der aus der slowakischen ersten Liga kommt. Alle anderen sind 28, 27 und noch viel jünger. Petra Heider, Corbinian Schütz, aber dafür ist die Defensive, glaube ich, sehr, sehr agil und mobil und die werden viel, viel Schlittschuh laufen. Von dem her glaube ich, dass das echt gut funktionieren wird. Und der Grund, warum die wirklich Top 6 machen, ist natürlich der Sturm. Corey Trevino macht die ganze Vorbereitung mit und der ist ja der Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft. Und wenn der topfit in die Saison geht, dann wird das richtig klasse. Mit Peter Pohl, Abbott Girdukis, Nikola Gajowski, André Schembri haben die so viele wirklich hochkarätige Doppelflaggen im Sturm. Die werden so einige Teams vor Probleme stellen. Also deshalb mein Fazit, mit Trainer, Euphorie und den guten Transfers kommen die Eisbären auf Platz Nummer 6. Jetzt dürft ihr mich auseinandernehmen.
Nein, ist doch Quatsch. Du darfst ja deine Meinung haben. Ich muss gleich, weil gerade das, was du gesagt hast, sind für mich genau die Punkte, warum ich Regensburg tatsächlich auf die 13 tippe. Genau das Tor. Neffin hat mich persönlich nie begeistert. Tom McCollum, entschuldige, 90% in der Ice Hockey League, in den Playoffs 88% beim Tabellendritten. Puh, das haut mich nicht vom Hocker. Hat in den letzten 5 Jahren nie mehr als 90% Fangquote gehabt. Das ist für mich kein Top-Goalie, auch nicht für eine DEL2. Und die andere, die du nanntest, Gajowski, Schembri, ja, alte Herrenriege, die meine ich, nicht despektierlich, aber tatsächlich, glaube ich, an ihre Grenzen kommt. Und ob Spieler wie Andrew Jogan oder so das tatsächlich kompensieren können, was zum Beispiel ein Topi Pipponen oder ein Kyle Osterberg gebracht hat, wage ich sehr zu bezweifeln. Dazu kommt, und da mag ich jetzt die 5 Euro ins Phrasenschwein schmeißen, ich kann schon nicht sprechen. Das zweite Jahr ist das schwerste. Deswegen wird es für Regensburg dieses Jahr leider ganz schwer werden.
Nein, die haben Trevino, die machen das. Mein Statement ist nur Trevino, das reicht.
Okay, und dafür dann Platz 6 oder was?
Nee, ich hab sie nicht auf Platz 6, ich hab sie auf Platz 10. Dieses Mal ja. Genau dasselbe im Prinzip wie letztes Jahr, sie kommen im Prinzip in die Playoffs und ja, das passt.
Tatsächlich bin ich über die Expertise von unserem Oberligisten sehr begeistert. Ich habe nämlich McCollum ähnlich eingeschätzt. Also Lob nach Bayreuth, ist auch mal selten, ne? Aber soll vorkommen.
Und das aus deinem Munde, sag mal du. Ja. Können wir das im Kalender anstreichen?
Nee, tatsächlich, in der Vorbereitung hat er mir auch noch nicht so gefallen. Und ich habe mir seine Statistiken auch noch mal angeschaut. Der Kaltenhauser wird schon defensiv seine Mannschaft wieder gut einstellen. Das ist ja vorige Saison dann auch mit das Erfolgsrezept gewesen. Aber die Leistung bisher in der Vorbereitung haben mich jetzt auch nicht begeistert. Also das war ja eine okaye Torhüterleistung. Man wird sehen, wenn die Saison dann losgeht, ob er denn wirklich die Leistung bringt, die man sich von ihm vorstellt. Ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel und ich sehe ihn ja, nicht mal in den Top 10, ehrlich gesagt. Also der hinterlässt bei mir mehr Fragezeichen als Optimismus, muss ich sagen. Bei allen anderen Einschätzungen offensiv, ja, kann ich so weit mitgehen.
Perfekt. Danach doch gleich weiter, Dave, mit der Nummer 10.
Ungerechtfertigterweise habt ihr die Eispiraten sehr niedrig getippt, was natürlich Quatsch ist, aber das müsst ihr noch lernen. Nee, Spaß beiseite. Die Eispiraten haben ja einen großen Umbruch hinter sich und wirklich verdiente Spieler wie André Schietzold und Patrick Pohl haben die Eispiraten verlassen mit einigen anderen und man hat auch ein gewisses Risiko mit Jussi Torres, dem jüngsten Trainer der Liga, der aber bei weitem nicht der unerfahrenste Trainer ist. Für mich ist das Paket, was man aufs Eis gestellt hat, jetzt mit Kaninen, Lindberg, Verbeek und neu dazugekommen Ladislav Sigmund, ein ziemlich gutes Paket von den Ausländern her. Wir haben auch einige Doppelflaggenspieler, wie Scott Faeser oder wie Max Bailiwson. Und die Mannschaft wurde in den ersten zwei Reihen qualitativ definitiv breiter aufgestellt. Colin Smith ist für mich mit der Puckverteiler, also ich bin begeistert von dem Kerl, diese Intelligenz, die der auf dem Eis zeigt. Für mich ist das Paket sehr, sehr stimmig. Die Eispiraten haben sich auf der Torhüterposition auch wirklich gleichwertig ja, gehalten. Also Oleg Schelin zeigt jetzt schon, dass er Scharipow in nichts nachstehen wird. Und ich bin da durchaus natürlich mit Fanbrille optimistisch, dass die Eispiraten doch durchaus in die Playoffs kommen und ja, auf Platz 8 landen. Das war mein Tipp so, denn die Eispiraten spielen einfach jetzt auch ein anderes Eishockey als noch unter Basani. Das ist wenig Dump and Chase. Man versucht das immer technisch zu lösen. Und normalerweise brauchte der Gegner bloß vorchecken und die Eispiraten haben sich in der Defensive aufgerieben. Das habe ich dieses Jahr in der Vorbereitung noch gar nicht gesehen, sodass ich voller Euphorie eigentlich in die Saison gehe. Ich bin gespannt jetzt, warum ihr so wenig Ahnung habt und so schlecht tippt.
Ja, ich muss leider einhaken, weil ich habe die genau auf Platz 8 getippt wie du und ich wundere mich sehr, dass der Einheimische die Eispiraten vorstellen darf. Aber so ist es schon. Nee, wir haben die tatsächlich gleich getippt, weil, und ich halte ja nicht viel von Vorbereitungen, aber ich habe gesehen, dass Sören Sturm einigermaßen fit ist und das hat mich
Oh
schon
ja.
echt beeindruckt. Und wenn der fit ist, und du hast einen Namen nicht genannt, das ist Vinny Zepponari. Der Bursche ist wirklich, wirklich auch außergewöhnlich. Von dem her, ich gehe
Eine Waffe.
mit allem mit, was du gesagt hast. Und ich glaube auch, Platz 8, das passt schon. Also von dem her sind wir uns, glaube ich, einig, Dave und ich.
Na dann, darf der Andi als letztes, der den schlechtesten Tipp abgegeben hat, danach sein Statement abgeben. Ich kann gar nicht viel sagen. Dave hat mich gerade gelobt. Von der Seite finde ich das schön, wenn du die 8 siehst. Ich sehe tatsächlich euch auf dem Rang 10, was auch dem Durchschnitt von Road Game entspricht. Und ja, zwischen 8 und 10 ist nicht viel Unterschied. Schilin fand ich auch echt stark. Saponari hat mir in dem Vorbereitungsspiel gegen Bayreuth extrem gut gefallen. Ob ihr Daoust und Limay ersetzen könnt, das muss man einfach gucken. Viel Glück dabei. Andi, jetzt bist du dran.
Sorry, ich habe hier zwei Mute-Button und beide waren gedrückt und ich habe nur einen gedrückt, damit ich wieder reden konnte. Normalerweise ist es ja so, dass ich Dave beschneide, deswegen habe ich sie auf Platz 12. Aber ja, ich sehe halt tatsächlich einfach die Mannschaften davor stärker und ja, ich weiß nicht, ob das so mit dem Umbruch Sören Sturm und Saponari, klar, ist ein guter Spieler, mag ich auch, hätte ich auch gerne, ja, nicht wieder in Kassel gesehen, weil Rückholaktionen Kacke sind, aber hätte ich gern damals schon in Kasse behalten. Reichel hätte ich gern auch behalten. Gute Spieler, aber ja, ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert, aber ich glaube es dieses Jahr einfach. Ich habe da irgendwie. Ich sehe die anderen einfach stärker.
Ja, dann kommen wir zu einer Mannschaft oder Platz Nummer 9, zu einer Mannschaft, die ich sehr spannend finde, wo der Andi mal seine Meinung jetzt dazu sagen kann. Ich bin sehr gespannt.
Ach, ich bin ja schon wieder dran. Ach, siehste. Ja, jetzt eine Mannschaft, auf die ich mich definitiv besser vorbereitet habe, wie auf Krimmitschau, weil Krimmitschau habe ich einfach nicht. Weiß ich nicht. Platz 12 reicht. So.
Es ist nicht dein Ernst.
So, kommen wir zu
Das
Dresden.
wichtigste sächsische Team handelst du so ab.
Kommen wir zu Dresden. So, warum wird Dresden bei mir Sechster? Ganz einfach. Schwendtner, auch wenn man sagt, oh, kein Guter. Naja, aber er ist für die Hauptrunde, reicht es. Wobei auch letztes Jahr in den Playoffs definitiv dann nochmal besser gehalten, wie, also bessere Fangquote wie in der Hauptrunde. Aber ich finde ihn einen sehr soliden, guten DL2-Torhüter. Das muss man einfach sagen. Dazu auch Corey Nielsen bringt eine gewisse Ruhe rein. Er ist ein bisschen der ruhige Kerl. Ich finde den kompletten Standort generell dafür, dass sie der dritte Verein bzw. vierte Verein sind, der aufsteigen kann, darf, ist sehr ruhig dort. Und ich habe so das Gefühl, da wird momentan sehr solide gearbeitet. Und deswegen habe ich auch irgendwie das Gefühl, passt Corey Nielsen da rein, weil er auch so ein ruhiger ist. Ja, ob funktioniert, werden wir sehen. Manche sagen, er ist der erste Trainer, der gehen darf. Schauen wir mal. Mehr habe ich da tatsächlich auch nicht. Klar haben sie den Abgang von Knackstedt zu verarbeiten, aber der hat die letzten Jahre auch nicht mehr so funktioniert in Dresden. Deshalb, ich sehe Dresden tatsächlich auf Platz 6 alleine, weil es ruhig keine, durchschnittlich, keine große Veränderung. Das passt schon.
Puh, keine große Veränderung. Also ich muss jetzt einfach mal dem Dave einen Gefallen tun. Ich habe nämlich Dresden auf die 11 gesetzt, also hinter Krimmitschau. Die schaffen tatsächlich für mich die Pre-Playoffs diesmal nicht. Warum? Ganz einfach. Abgänge: Jordan Knackstedt, Wladislav Filin, Kunikat, Schmitz. Das waren einfach Spieler, und Brad Wilczka, die tatsächlich performt haben. Was kam? Georgi Sakian aus Bremerhaven, Vincent Hessler aus Ravensburg. Und dann wird es für mich sehr dünne. Dani Bindels aus Bayreuth,
Entschuldigung,
Jarrett Bruton,
Sakian
ja.
war bei Krimmitschau.
Ja, gut, aber war,
Ja.
glaube ich, eine Laie, wenn mich nicht täuscht.
Natürlich.
Vielleicht
Nee,
bin ich auch
war fest.
falsch. Okay,
Ja,
war
alles gut.
fest, da war das mein Fehler, entschuldige. Also auch da keine Riesenverstärkung. Also ich weiß nicht, wer sollen Dani Bindels, das, was ein Filin gemacht hat, kompensieren, sollen Jarrett Bruton, der in der Verteidigung mehr Fehler macht als sonst irgendwas. Ansonsten kommt Kosiol aus der Oberliga, zwei Junghaie, ein Kassel U20-Spieler. Nee, das wird dieses Jahr gar nichts. Also das geht für mich kräftig in die Playdowns dieses Jahr.
Der Eindruck, dass
Lass
es
mich
in Dresden
erstmal
ruhig
kurz
ist.
einhaken, Dave, weil bei mir geht es schnell. Ich habe Dresden auf 9, aber nur, weil ich auch ganz viele Fragezeichen habe, weil ich mir nicht vorstellen kann, eigentlich, dass sie noch schlechter werden. Aber am Ende gehe ich so ein bisschen mit dem Andi mit. Ich habe mich nur nicht getraut, die schlechter zu tippen. Von dem her, ja, ich glaube auch, das wird eine spannende Saison. Jetzt bist du dran.
Ja, der Eindruck, dass es in Dresden ruhig ist, der täuscht, glaube ich. Also es gibt durchaus schon erste Unruhe in Fankreisen, wo sich vor allen Dingen über Nielsen Gedanken gemacht wird, sage ich mal so. Entschuldigung.
Ja, wir müssen
Entschuldigung.
unseren.
Dann überbrücken wir zweimal Andi, ne? Und wir haben immerhin schon die Hälfte, fast die Hälfte geschafft, oder? Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Fast schon
Sehr
fast.
gut. Und unsere beiden anderen Kollegen müssen sich jetzt gesundheitlich kurz erholen. Dave, sag
Genau.
Bescheid, wenn du bereit bist, ne?
Ich bin erholt, Entschuldigung. Ja, bin ein bisschen angeschlagen, deswegen.
Alles
Ja,
gut.
es ist Unruhe im Umfeld entstanden. Man ist auch mit der Vorbereitung bei weitem nicht zufrieden. Es wird relativiert im Sinne von, ist ja nur Vorbereitung, und in Dresden ist die Vorbereitung immer schlecht, und bis zur Länderspielpause läuft es in Dresden meistens nicht. Ich glaube aber, dass gerade dieses Jahr du dir das nicht leisten kannst, einen schlechten Start zu haben. Gerade dieses Jahr wird in Dresden wahrscheinlich mehr Unruhe entstehen, wenn eben nicht mehr so die Erfolge kommen. Also ich bin sehr skeptisch, dass man sich wieder in so einen Flow spielen kann und so konstant wieder scoren kann. Tatsächlich für mich auch nicht nachzuvollziehen, warum Danny Bindels geholt wurde. Also für mich überzeugt er überhaupt nicht und in der Vorbereitung war er da auch nicht sehr überzeugend. Und ja, in Dresden ist auch immer so ein bisschen das Prinzip Hoffnung schwendener und dann wird das schon. Lass den Junge verletzt sein und schon wird es schwierig. Ich denke, die Mannschaft ist mental dieses Jahr nicht so stark. Ich glaube tatsächlich, dass es für die in die Playdowns geht.
Ja, danke dafür. Ich finde es sehr spannend. Das ist eine der Mannschaften, wo ich sehr, sehr gespannt bin. Aber Dave, du bist auch bei der Nummer 8 dran.
Ja, bin ich. Moment. Weißwasser. Bin ich richtig?
Weißwasser. Oder die Lausitzer, genau. Füchse, wie man sie auch nennt.
Oder im ESBG-Forum gern genannt Lausitz. Ja, die Lausitzer Füchse. Ich bin durchaus optimistisch, dass die dieses Jahr viel erreichen können. Ich denke, mit so einem soliden Arbeiter wie Kiefersauer hat man sich gut verstärkt und die Ausländer Samuel, Duff McFalls, Järvelein, Jake Kofler und Rope Mekitala, die geben schon ein stimmiges Bild ab. Sam Rupp ist noch dazu gekommen, der soll ab Donnerstag sogar den deutschen Pass kriegen. Also bei Weißwasser stimmt mich optimistisch, dass die Zusammenarbeit mit Berlin sehr gut funktioniert und die deswegen auch immer wieder Möglichkeiten haben, ein anderes Spielsystem zu spielen. Die haben jede Menge Spieler, die zur Verfügung stehen und in meinen Augen auch einen der besten Trainer der Liga. Ich denke, da Weißwasser wird wie immer sehr, sehr unangenehm zu spielen sein, werden körperlich sehr präsent sein und ich glaube, die werden die Überraschungsmannschaft so ein bisschen. Also die tippe ich schon relativ weit hoch.
Ja, auch da habe ich einige Fragezeichen. Also ich habe sie auf 10 gesetzt, nicht wie der Durchschnitt von uns auf 8. Ich glaube auch, wenn die guten Leute aus Berlin bekommen und wenig Verletzte haben, dann kann das schon hinkommen. Ich glaube aber, durch ihren Standortnachteil, durch die vielen Busfahrten, das ist schon echt auch speziell und echt schwierig. Von dem her, ja, kann sein mit 8, vielleicht wird es aber auch 10. Ich bin gespannt.
Ja, ich habe sie, glaube ich, am schlechtesten gewertet. Ich habe sie tatsächlich wieder in die Playdowns gewertet. Warum? Weil der Punkt 1, der Standort, sich das da, schönes Argument jetzt von mir, der Standort hat sich ja den Platz in den Playdowns reserviert. ich weiß, letztes Jahr nicht. Aber an sich zu sehr auch wieder auf Berlin, im Prinzip von Berlin abhängig. Da muss man wieder schauen, okay, was kommt da, was kommt da nicht. Man könnte sie bei mir auch mit Dresden tauschen, das wäre okay, aber nein. Nein, ich sehe da nicht, ich sehe da im Sturm nicht viel, ich sehe da in der Verteidigung nicht viel. Ja.
Ich sehe schon, viel mehr fällt uns zu denen nicht ein. Aber jetzt
ja,
kommen
doch,
wir, glaube ich.
Doch, natürlich. Ich muss doch nochmal loswerden, dass natürlich die fränkisch-sächsische Freundschaft wieder mal zugeschlagen hat und wir beide Weißwasser auf Rang 7 sehen. Also von der Seite, ihr habt einfach keine Ahnung und Dave und ich, wir wissen das natürlich viel besser. Aber
ja, das war ich jetzt. Ich denke, das ist der Frust aus der Vorbereitung. Wenn man hier 6-1 auf den Sack kriegt, ne, dann will man die bestrafen. Also die Kasseler, die können ja absolut nicht mit Niederlagen umgehen.
Stopp. Kassel wird auch weiterhin Spiele gegen die verlieren. Das ist nicht das Thema. Das geht nicht darum, gegen Kassel werden sie permanent Punkte holen. Das ist nicht das Problem.
Sind ja schon mal 12 sicher.
Naja, vielleicht nicht ganz 12, aber...
Aber 10 können schon werden, das ist schon richtig.
Ja, wohl wahr.
Aber wenn wir dann wieder fliegen, dann wird eh wieder alles gut. Von dem her mache ich mir da keine Sorgen.
Jetzt kommt so ein Team. Hey,
Jetzt kommt so ein Team, wo ich auch, oh, da hast du recht. Ich bin echt gespannt, was sie dazu sagen wird. Und Sinai, du bist dran. Ich bin wirklich gespannt, was du dazu sagen wirst, so als quasi Neutraler. Hau mal rein.
Ja, gerne doch. Wir kommen zu Rang 7 und das sind bei mir die Bietigheim Steelers, die ihr, glaube ich, alle deutlich schlechter getippt habt. Ich habe die Steelers tatsächlich auf Rang 4 getippt. Warum? Zum einen ist es eine Organisation, die natürlich die DEL2 kennt. Und wenn ich mir den Kader so angucke, Florian Mich und Olafur Schmidt, natürlich keine Top-Goalies, aber sehr, sehr stabil. Und gerade ihr in Kassel habt ja gute Erfahrungen mit Leon Dubrava gemacht in irgendwelchen Playoffs, wenn ich mich erinnere. Dann gucke ich mir an, wen sie als Ausländer haben. Cole McDonald mit echt guten Stats, keine Frage. Jack Doremus, der aus Landshut, glaube ich, kam. Genau. Jackson Cressy aus Freiburg, auch der hat dort gute Stats gehabt. Brad Wilitschka aus Dresden. Also das sind für mich einfach gute Spieler. Und wenn man dann guckt, wie viele zwei Flaggenspieler sie noch haben, Arvin Artwell, Ryker Killens ist jetzt auch noch dabei,
Ich möchte
Olafur
dich
Schmidt,
noch
Ryan
mal kurz
Moser.
unterstützen, lieber Andy.
Ja?
Jackson Cressy ist sogar Deutscher. Ryan Grubb ist der vierte Ausländer.
Ja, genau, Ryan Grubb ist der Deutsche. Danke
Ja.
dir.
Nee,
Luis
Jackson Cressy ist
Krasic.
der Deutsche.
Ja, habe ich es wieder falsch gesagt? Ich habe dich aber richtig
Ja.
verstanden. Danke für die
Okay.
Unterstützung. Ja,
Ja,
ganz
alles
neu
gut.
jetzt dann, der in Kassel im Probetraining durchgefallen ist, Spencer Barry, den wir auch in der Oberliga gerne gehabt hätten. Der spielt jetzt auch in Bietigheim. Ich glaube tatsächlich, dass das natürlich nichts mit der DEL-Mannschaft des letzten Jahres zu tun hat, aber ich glaube einfach ganz fest, dass die das hinkriegen und deshalb für mich Platz 4. Ihr dürft mich aber gerne korrigieren.
Ja, erstmal zu Spencer Barry. Du sagtest, in Kassel durchgefallen. Das ist tatsächlich gar nicht so, kann man gar nicht bestätigen, weil man muss ja sagen, in Bietigheim hat sich Brommersberger verletzt. Und da brauchten sie einfach noch einen Verteidiger. Und ich gehe davon aus, dass selbst wenn man in Kassel gesagt hätte, ja, bist ja günstig, dich kann man mitnehmen oder kann man verpflichten, dass einfach Bietigheim wegen der Verletzung von Brommersberger gesagt hat, okay, wir zahlen nochmal 2 € mehr. Was jetzt wie wo richtig ist, weiß man natürlich nicht, aber da war natürlich ganz klar, wir brauchen einen Verteidiger und ja, also ich kann mir einfach vorstellen, dass es da preis-leistungstechnisch ja sehr gut gepasst hat. Also durchgefallen in Kassel, ich hatte von Rudi was gelesen, das kann er gleich wahrscheinlich selber sagen zu ihm, aber ansonsten bin ich voll bei dir. Ich habe Bietigheim tatsächlich auch auf der 4, genau wie du, sehe auch Dubrava, fand ich damals einen sehr, sehr starken Goalie, der sie quasi zum Aufstieg gehalten hat. Das muss man ganz klar sagen. Olafur Schmidt, ja, ich bin kein Fan von ihm, aber hat auch immer solide gehalten. Ansonsten sehe ich es auch so im Sturm. Haben sie genug Leute, die Tore schießen, in der Verteidigung genug Leute, die verteidigen können. Das sind gute Argumente, ne? Ich weiß. Aber im Prinzip hast du alles gesagt, Andy, und ja, für mich nochmal, Leon Dubrava, hast du absolut recht und ich wollte davon, dass du Spencer Barry loswerden.
Ja, also Spencer Barry gehe ich mit. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er durchgefallen ist. Der hat durchaus solide Leistung gebracht. Kann man behalten. Ich glaube, Bietigheim braucht ihn mehr und will ihn mehr. Warum ich dich so schlecht gesetzt habe, ja, ihr habt natürlich völlig recht. Die haben in Teilen wirklich gute Spieler. Man darf auch Ryan Moser nicht vergessen, der da irgendwie noch rumspringt. Ich glaube aber, dass das mit dem Trainerteam Dean Fedorchuk und Fabian Dahlem als Assist, dann ist Daniel Naut noch da, der als Sportsmanager rumhüpft. Ich glaube, das passt nicht. Also ich glaube, da reden viele mit und viele Köche verderben den Brei. Naut hat seinen Sohn irgendwie da reingebracht, der, glaube ich, von ganz vielen Fans kritisiert wird. Von dem her, ich habe sie auf 11 gesetzt. Es ist schon sehr, sehr tief, das sehe ich ein. Aber ich glaube, das wird ein ganz, ganz schweres Jahr für Bietigheim. Aber natürlich kann das auch ganz, ganz anders werden. Von dem her.
Das ist quasi dein Main Dresden.
Dein Main Dresden, ja. Wobei Dresden, wie gesagt, auch viele Fragezeichen.
Dave, hast du noch was?
Nee, zu Bietigheim kann ich tatsächlich nicht wirklich eine fundierte Einschätzung geben.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter.
Überraschungskiste.
Überraschungskiste ist gut, das stimmt. Das trifft es. Kommen wir weiter auf Platz Nummer 6. Das ist der ESV Kaufbeuren. Mich wundert es, dass ihr die alle so schlecht gesetzt habt. Im letzten Jahr waren die Joker irgendwie auf Platz 3. Also ich habe sie auf 4 gesetzt, ne, anstatt auf 6. Und deshalb sind die wahrscheinlich auch relativ weit nach oben gegangen. Also im letzten Jahr waren die Joker ja auf Platz 3. Und ich wüsste wirklich nicht, warum die jetzt dieses Jahr so viel schlechter werden sollen. Die Mannschaft ist gegenüber der letzten Saison mit 24,2 Jahren im Durchschnitt 2 Jahre jünger geworden. Aber das sehe ich jetzt tatsächlich nicht als Nachteil. Marco Reiter ist jemand, der mit jungen Leuten arbeiten kann. Den finde ich zum Beispiel, ist auch ein sehr, sehr guter Trainer und der kann junge Leute entwickeln. Man hat die Kooperation mit Red Bull München, was neben dem eigenen starken Nachwuchs eine Garantie ist für Top-U-Spieler. In der Defensive finde ich sie ein bisschen quantitativ, ein bisschen dünn aufgestellt. Von den 8 Spielern sind 2 Junioren, aber und nur Dieter Ohrendorz und Alex Thiel sind Ü30. Aber das wird schon aufgehen. Ne? Die haben nämlich mit Fiesinger einen der Top-Torhüter. Der hat sich ja letztes Jahr auch wirklich sehr, sehr in der Liga, wie soll man das sagen, etabliert. Und wenn man dann jetzt wieder in den Sturm guckt, ich weiß nicht, ob ich die Namen vorlesen soll. Tyler Spurgeon, Jere Laxson, Jakob Lagars, Joey Lewis, John Lammers. Also das sind die Spitze und zufälligerweise ist auch noch Sammy Blomqvist zurückgekehrt. Klar, man weiß nicht, ob er wieder funktioniert, aber wenn der funktioniert, dann wird das richtig, richtig geiles Offensiv-Eishockey. Deshalb für mich Platz 4, also Kaufbeuren, weit oben.
Warum ich sie zum Beispiel auf die 8 geschickt habe, hat einfach was damit zu tun, dass sie letztes Jahr völlig überperformt haben. Das haben sie am Ende der Hauptrunde gezeigt, wo sie ja schon auf Platz 3 abgerutscht sind, obwohl sie ja auch einen Vorsprung hatten, auf dem zwischenzeitlichen Vorsprung hatten. Die haben meiner Meinung nach letztes Jahr sehr überperformt. Das Thema hatten wir letztes Jahr schon Ende der Saison. Ja, ob Blomqvist wieder so einschlägt. Ja, der Typ wird seine Punkte machen. Legacy wird seine Punkte machen, Lammers wird seine Punkte machen und auch Spurgeon wird seine Punkte machen, aber ich sehe sie trotzdem nicht höher.
Das geht mir genauso. Also ich sehe, das ist eine gute Mannschaft, aber ich glaube, die haben letztes Jahr wirklich weit über Niveau gespielt, deshalb mein Tipp auf die 6. Mehr kann und will ich aber auch nicht dazu sagen.
Ja, ich habe meine Zweifel bezüglich Fiesinger. Ich glaube nicht, dass er wieder so gut performen kann und die jüngere Abwehr kann ein Vorteil sein, weil da ein bisschen mehr Betrieb ist, aber mein größtes Fragezeichen ist tatsächlich auf der Torhüterposition, ob Fiesinger das nochmal schafft, so zu performen. Da bin ich eher skeptisch. Natürlich haben die, das muss man zugeben, da hat Rudi auch recht, wenn man über die ersten 3 Reihen im Sturm schaut, da kann man sonst wie viele Konstellationen eigentlich aufstellen und das wird immer Torgefahr ausstrahlen. Ja, also von daher, ich denke, offensiv wird Kaufbeuren schon einiges gelingen, aber mein Gefühl sagt mir, dass die Mischung zwischen Offensive und Defensive in diesem Jahr nicht so gut funktioniert und dann kriegt auch ein Fiesinger durchaus kalte Füße.
Ja, genau.
Deswegen war es auch bei mir Platz 6.
Genau, gerade Daniel Fiesinger sehe ich eben auch das Thema. Schauen wir mal. Aber gut, können wir uns doch täuschen. Am Ende werden wir wieder schlauer sein.
So, und jetzt hätte ich einen spitzen Übergang, wenn ich darf, oder? Darf ich?
Na dann.
Der Übergang geht zu Sinai, unserem Platz Nummer 5. Torhüter, ich weiß nicht, ob du da auch was zu sagen wirst. Ich bin gespannt.
Ja, definitiv. Platz 5 für mich, Bad Nauheim. Ja, ich kann gern mit der Frage des Torhüters anfangen. Für mich ganz klar Felix Bick, Ja, ich will ihn nicht schlecht reden, aber der war für mich nie ein guter Torhüter, ganz ehrlich. Und das, was Max Meyer in Kaufbeuren letzte Saison gezeigt hat, fand ich mehr als ordentlich. Und ja, muss man sehen. Sie haben sehr junge Torhüter mit 23, mit Max Meyer, der sicher die Nummer 1 sein wird. Zumindest noch. Warten wir mal ab, was mit der Neuerst in Birken wird. Ansonsten hat diese Mannschaft im Prinzip ihren Stamm gehalten. Speziell die Ausländer, die euch wirklich Kopfschmerzen gemacht haben: Tim Kofman, Jordan Hickman, Jerry Polastroni und Taylor Walls. Aber auch die anderen Spieler, Daniel Weiss, der letzte Saison dazu kam, ganz, ganz wichtiger Faktor in meinen Augen, dass es so weit ging. Christoph Körner, ja, einfach alles gut. Gute Spieler in der Verteidigung, Kevin Schmidt gehalten, Leo Hafenrichter als junger Spieler, der aber auch seine Sachen macht. Also ich sehe da tatsächlich kaum eine Schwächung zum letzten Jahr, trotz Pick, der weg ist. Und deshalb für mich ein kleines bisschen schlechter als letzte Saison, nämlich Rang 4 für mich. Oder? Nee, wo habe ich sie getippt? Nein, Rang 3 habe ich sie
Rang 3
getippt.
hast du sie
Ja,
getippt, genau. Ich
genau.
habe sie auf Rang 7 getippt und das ist genau das. Ja, ich bin bei dir. Big, ich habe es auch immer wieder gesagt, ist nicht der Torhüter, der gerade gegen Kassel zum Beispiel ist oder gegen Frankfurt immer war. Big ist ein absoluter Spieler, der da ist, wenn es um Highlight-Spiele geht. Das heißt im Prinzip Kassel, Bad Nauheim, Kassel, Bad Nauheim, Frankfurt, etc. Da hat er geglänzt, wobei Kassel ihn auch in den Playoffs definitiv warm geschossen hat, immer auf die Brust geschossen hat. Ich möchte ihn nicht schlecht reden. Aber ich sehe tatsächlich die Konstellation der jetzigen Torhüter nicht besser an. Im Gegenteil, ich sehe da eben genau diesen Vorteil, dass da einer über sich hinauswachsen kann, gerade nicht. Weil das war dann Big eben doch, dass der in dem Moment dann halt seinen Funken hatte, dass er sich das Glück erarbeitet hatte. Irgendwas war da. Ja, du hast recht, auch da der Sturm top. Aber ich bezweifle, dass sie das wirklich so durchsetzen können, was sie in den Playoffs gemacht haben. Das glaube ich nicht.
Ja, ich hake kurz ein, wenn ich darf. Ne? Ich habe es ja auch auf 7 gesetzt. Liegt ein bisschen daran, ich meine, ich halte ja den Kollegen Harry Lange und seinen Assistenten Adam Mitchell auch für ein Top-Trainer-Duo. Ich glaube, dass sie in der Abwehr ein bisschen Probleme kriegen. Kevin Schmidt ist jetzt inzwischen 37 Jahre alt. Das ist ja der Kopf der Abwehr und ich bin mir nicht sicher, ob er diese ganze Saison so durchziehen wird. Alex Dersch, klar, ist ein junges Talent. Erk ist immer solide, aber ich glaube, in der Abwehr könnte es durchaus sein, dass da so das ein oder andere Problem auftritt, was mit dem starken Sturm natürlich vielleicht ausgeglichen werden kann. Man weiß halt auch nicht, ob Julian Lautenschläger ein Jahr hat wie im ersten Jahr in Heilbronn, wo er irgendwie 1 Pluspunkte gemacht hat, oder im zweiten, wo er 0,5 Punkte pro Spiel macht. Das sind halt so die Fragen, die noch offen sind. Also von dem her, klar, die können auch Dritter werden, aber ich habe es jetzt auch einfach mal auf 7 getippt. Aber ich glaube, so richtig nach unten wird es für Bad Nauheim nicht gehen. Die werden schon ihr Ding durchziehen.
Also ich habe es ja heute geschrieben, es ist ja heute rausgekommen, dass Danny Ausenbirken zumindest Torwarttrainer wird, ein paar Tage im Prinzip sich dann im Monat aufhalten wird in Bad Nauheim. Das könnte definitiv nochmal für ein, zwei Plätze bei mir nach oben sorgen, wenn er denn irgendwie, weil er halt natürlich eine extreme Erfahrung bringt, gerade für die jungen Torhüter. Und ich meine, Maximilian Meyer mit 23 ist für einen Torhüter halt auch noch echt jung.
Dave, euer Sonderzug geht nach Bad Nauheim. Hast du auch eine Meinung?
Bei mir geht es tatsächlich in zwei Richtungen. Erstens, ich bin absolut bei dir. Harry Lange ist für mich der X-Faktor, der viel nach oben bewegen kann, auch bei einem Team, wo ich denke, mit so zwei jungen Torhütern zu starten, ist relativ riskant. Die ersten Performances haben mich jetzt nicht so überzeugt von den beiden jungen Torhütern. Da ist sicherlich noch ein bisschen die Nervosität dabei. Ich finde es mutig, das Vertrauen zu schenken. Ich habe Nauheim tatsächlich auch relativ weit oben mit Platz 5 gesehen. Aber für mich ist der Risikofaktor einfach auf der Torhüterposition. Und bloß weil ein Austin Birken ein paar Tage mal da ist, bezweifle ich, dass da jetzt so eine Entwicklung stattfindet. Gerade wenn die jüngeren Torhüter dann in wichtigen Spielen doch mal daneben greifen, wirkt sich das bei denen einfach noch mehr aus als bei einem Big. Und das muss man dann zum Beispiel auch sagen. Der hat zwar auch mal daneben gegriffen, aber im Großen und Ganzen war der jetzt nicht so eine, also der hat das Spiel dann nicht weggeschenkt. Und das ist für mich so das große Fragezeichen, wie gut kriegt das Nauheim hinten hin. Deswegen wird es auch nicht mehr als Platz 5, aber die spielen ja trotzdem gutes Hockey.
Ja, Dave, dann nimm mal noch einen Schluck aus der Pulle, weil wir kommen jetzt in die Top 4 und du darfst mit dem vierten weitermachen.
Ja, du merkst, die Stimme geht langsam weg, aber ich muss ja nur noch zweimal sprechen. Ich habe Landshut auf Platz 3 getippt, ihr habt sie etwas tiefer getippt. Ich denke, diese Saison greift so ein bisschen der Vogler-Effekt und Landshut ist über drei Reihen wirklich gut aufgestellt. Die Contis, Cameron, McLellan und Wade Bergman und Nick Pajot. Mit Langmann hat man sich auf der Torhüterposition in meinen Augen verbessert. Das war ja vorher Vogel. Wie heute zu erfahren war, ist per Tuch nach Ingolstadt gegangen als ganz junger Torhüter. Und ich glaube, dass die Entwicklung, die Landshut gegen Ende der Saison, vorige Saison genommen hat, diese Saison weitergeht. Und ja, es ist auch um Heiko Vogler viel mehr Ruhe eingekehrt, sodass ich einfach denke, wenn der wirklich in Ruhe arbeiten kann, dann wird Landshut sehr weit vorn landen, weil sie halt auch ein erfahrenes Team sind und durchaus dann am Ende auch die Offensive in meinen Augen überzeugt hat. Auch mit David Zucker, Thomas Brandl, einige Spieler, Samir Kabutli, die dich eigentlich auf einem Bierdeckel austanzen können. Marco Pfleger nicht zu vergessen. Ich denke schon, dass die zu den oberen Teams gehören werden, einfach weil dieses Team sich jetzt gefunden hat. Ich bin da recht überzeugt.
Ich glaube, ich muss einhaken, weil ich sie auch auf 3 habe, bevor die anderen beiden dann dürfen. Ich brauche eigentlich nur weitere Namen vorzulesen. David Zucker, David Stieler und Brad Cameron, den ich immer noch für einen der besseren Ausländer hier in der Liga halte. In der Verteidigung mit Nick Paschot und John Rogel. Klar, der hat in Augsburg gespielt, aber der wird das schon hinbekommen. Also, das ist schon eine Top-Mannschaft. Platz 3, vielleicht geht es sogar weiter nach oben. Also von dem her, ich finde das schon, das ist ein Brett.
Kommen wir zu dem. Also eigentlich ist er so, ich spoiler mal, Sinai, Andi hat sie auf Platz 9, ich auf Platz 5 und ihr auf Platz 3 jeweils getippt. Ich glaube, das ist genau das, was Landshut ganz gut beschreibt. Landshut ist uneinschätzbar. Landshut hat die letzten Jahre auch schon einen Kader gehabt, wo man immer gesagt, ja, die spielen oben mit. Wo haben sie am Ende mitgespielt? Ja, eben nicht oben. Genau deswegen habe ich sie dann in die Mitte gesetzt auf 5, weil ich einfach sage, so, da liege ich am. Ist mein Tipp wahrscheinlich am sinnvollsten aufgehoben, weil wenn sie verkacken, wie immer, ist es okay. Und wenn sie oben mitspielen, kann ich auch sagen, ja, seht ihr, ich war ja nur ein bisschen vorsichtig. Deswegen, mehr mag ich dazu gar nicht sagen. Ihr habt schon anders gesagt.
Das ist ja so mies, also echt nicht die Eier in der Hose haben. Nee, ich fasse es nicht an. Na gut, nee, genau das ist der Grund, warum ich sie da unten getippt habe. Ja, kann auch 7 werden, aber mehr wird es, glaube ich, nicht. Namen machen es nicht. Wir haben das letztes Jahr schmerzlich erkennen müssen. Soweit ist es in Landshut nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die Mannschaft in Summe das so aufs Eis bringt, was die Namen sagen. Wir werden sehen am Ende der Saison, wer recht hat.
Das stimmt, die Saison ist lang. 52 Spieltage sind es, glaube ich, ne? soweit ich mich erinnere.
Zumindest bis Hauptrundenende, ja. Solange alles Corona-frei bleibt.
Okay, Top 3. Jetzt geht's, langsam wird's spannend, wobei aber eigentlich auch nicht mehr, ne?
Andi, no, stopp. Andi, Sina, ich kann dir sagen, ich lieg ganz gut, glaube ich, mit Landshut.
Ja, das ist mir schon klar, Feigling.
So, ja, Top 3, Rudi. Sorry, du bist dran. Also, ich bin dran.
Du bist dran, der sagt, hau rein.
Top 3, ja, wir machen es spannend. Trommelwirbel. Achso, nee, kann man nicht. Nee, will ich nicht einspielen. Krefeld. Ja, ich habe sie tatsächlich auf Platz 1 gesetzt. Warum? Kommen wir gleich zu, wenn wir die davor machen. Aber Krefeld hat sich meiner Meinung nach auch verstärkt. Klar haben sie Müller verloren, war wahrscheinlich nicht so geplant. Dafür haben sie Josh McDonald dazu bekommen und Matsumoto im Sturm. Das ist schon, ja, gerade Matsumoto, denke ich, ist auch ein absolut sehr guter Transfer für die zweite Liga. Ja, haben im Prinzip in der Verteidigung haben sie Erhoff geholt. Da gucken wir mal, wie der ist nach 5 Jahren. Habt ihr Vorbereitungsspiele mit ihm gesehen? Ich muss gestehen, nein, ich nicht.
Ja, habe ich.
Natürlich, ich mach fertig natürlich. Und dann könnt ihr was dazu sagen. Lass mich fertig machen.
Ja.
Und tatsächlich haben noch eine Ausländerlizenz frei. Also ich glaube, auch da wird man eventuell noch nachstellen. Das heißt, der Kader sieht so schon, hat für mich den Sturm oder hat für mich ein, zwei Personen, wo ich sage, die hätte ich gerne Kasse gehabt vom Sturm her, die die Rolle übernehmen können, gerade ein Matsumoto oder ein McDonald, die mir tatsächlich in Kassel fehlen, weswegen ich Kassel auf 2 gesetzt habe, das spoilere ich jetzt schon mal. Ja, wie es denn hinten ist mit Big, ja, da könnte dann die Achillesferse liegen, wieso sie da dann irgendwann in den Playoff scheitern. Somit habe ich fertig mit Krefeld.
Zur Frage um Erhoff. Ich fand ihn in der Vorbereitung unauffällig. Also man hat gesehen natürlich seine Spielübersicht, aber gerade im ersten Spiel gegen Düsseldorf war das, glaube ich, Düsseldorf oder Frankfurt, bin mir gerade nicht ganz sicher. Da hat die Zuordnung einfach noch nicht gepasst. Das will ich jetzt natürlich nicht überbewerten. Das erste Vorbereitungsspiel muss man jetzt nicht sonderlich hochhängen. Aber im Großen und Ganzen fand ich ihn jetzt gar nicht so auffällig. Man hat seine Spielübersicht gesehen, aber ja, er war auch nicht so oft auf dem Eis. Also muss man auch sagen, da wird der Coach auch noch viel probiert haben. Und für mich ist Krefeld schon eine Mannschaft, die weit vorne landen wird. Das traue ich denen durchaus zu. Aber Matsumoto zum Beispiel, Rudi ist da ja auch eher Skeptiker, was ihn anbetrifft, fand ich jetzt auch nicht so effizient und so präsent. Ich weiß nicht, ob die Jungs dann in der Hauptrunde loslegen, aber es wird so das typische Krefeld-Spiel. Wir haben eine starke erste Reihe und die macht das schon, vermute ich.
Bei Matsumoto möchte ich dazu sagen, das ist für mich kein Müller, der von hinten nach vorne durchgeht und Tore macht. Ne? Das ist nicht der Spielertyp. Matsumoto wird einer sein, der genauso wie Erhoff das Auge, Erfahrung und vieles halt Überstellungsspiel machen wird.
Ja.
Aber ich oute mich jetzt mal ganz kurz. Ganz kurz, Krefeld. Ja, Top-Kader. Ich bin grundsätzlich bei euch. Für mich gibt es nur einen Grund, warum sie Rang 5 haben. Und das ist schlicht und ergreifend mein Lieblingsspieler vom letzten Jahr, Christian Kretschmann. Nee, das wird nichts. Deswegen tippe ich sie einfach aus persönlichen Gründen auf die 5.
Warte mal, war das nicht so, dass wegen ihm die absteigen dürfen?
Was?
Bitte? Wie? Was?
Wegen Kretschmann dürfen sie doch auch absteigen, oder? Die Krefelder.
Ach so, nee. So weit wollten wir nicht gehen. Nee, das haben die anderen Spieler nicht verdient, um Gottes Willen. Nee, aber das will ich nicht weiter ausführen. Lass es dabei gut sein. Rudi, du bist dran.
Ja, ich bin dran. Ich habe Krefeld tatsächlich auf 2, weil natürlich ist es eine Spitzenmannschaft. Meine Bedenken bei Krefeld sind ein bisschen Matsumoto, ja, wird, glaube ich, überschätzt. Und eigentlich ist mein größtes Bedenken bei Krefeld der Trainer, Boris Blank. Ich weiß nicht, ob der die wirklich zum Aufstieg führen kann. Für mich als Kassel-Anhänger ist es ganz gut, dass er der Trainer ist. Aber ansonsten ist es natürlich eine Top-Mannschaft. Also Platz 2, Top 3 werden die auf jeden Fall enden. Und Christian Ehrhoff, ich finde, der ist dafür, dass er jetzt 4 Wochen wirklich Eisvorbereitung hatte oder 6. Mir gefällt das. Er wird von Spiel zu Spiel besser. Mal gucken, ob er es durchzieht bis zum Ende. Ich freue mich drauf. Und ich denke mal, am Ende der Saison, wenn er es bis dahin schafft, wird das ein echter Faktor. Daher für mich Krefeld Zweiter, insgesamt Dritter. Und jetzt kommen wir zur Nummer 2. Und der Dave versucht jetzt mit letzter Kraft zu sagen, was ist los in Ravensburg?
Ja, tatsächlich habe ich die Ravensburger auf Platz 1 getippt. Ich traue diesem Gergely Mayoros, der neue Trainer der Tower Stars, durchaus zu, die Fußstapfen auszufüllen, die Peter Russell hinterlassen hat. Der hat ja auch international schon einiges an Erfahrung mit der ungarischen Nationalmannschaft gesammelt und so sehr hat sich das Spielermaterial jetzt nicht verändert. Ich glaube, wenn er sein System der Mannschaft rüberbringt, wird die durchaus wieder erfolgreich. Dazu Matt Alfaro, der ist für mich als Conti erstmal ein großes Fragezeichen, hat aber doch durchaus sehr gute Statistiken, kann eine wichtige Ergänzung auch für die zweite Reihe sein. Die anderen Ausländer, Czarnik, Sam Herr, Charlie Serrault, das sind natürlich Jungs, die dir im Powerplay vor allen Dingen die Punkte holen können. Und dazu mit einem der Top 3 Torhüter, Ilya Scharipow, verstärkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ravensburg wieder sehr weit vorne landen wird. Und man schafft es dort auch immer konstant gute Arbeit abzuliefern. Wo ich glaube, dass ihn. Also in Ravensburg reagiert man meistens rechtzeitig und ich traue denen durchaus zu, dann, wenn es notwendig sein sollte, auch noch mal ein paar Scheine hinzulegen, um nachzuarbeiten. Bezweifle aber, dass es notwendig sein wird.
Ich hänge mich gleich mal dran und dann dürfen die beiden Kassler. Ich habe Ravensburg auch auf die 1 getippt, einfach genau aus den Gründen, die du sagst. Das ist für mich einfach die stabilste Mannschaft, die am wenigsten lassen musste. Und im Vorgriff zu Kassel sehe ich Kassel tatsächlich schlechter, schwächer als letztes Jahr. Deswegen Ravensburg für mich auf der 1. Aber jetzt dürft ihr, Rudi, Andi.
Ja, ich fange mal kurz an, Andi. Geht
Ja,
relativ
klar.
schnell. Ich gehe mit euch mit. Ravensburg hat eine bockstarke Mannschaft. Ich habe die nur auf 4 gesetzt. Ich glaube, die können auch Meister werden, aber in der Hauptrunde, es gibt jetzt erstmal den Meisterblues, bis die dann da reinkommen und so weiter, bis sich der neue Trainer findet. Ich glaube, das dauert jetzt bis Weihnachten, bis die dann ihre Form kriegen und bis dahin haben die so viele Punkte verloren. Aber das ist natürlich eine Top-Mannschaft und hinten raus wird das richtig gut funktionieren. Bis dahin glaube ich halt, wird es halt noch dauern. Das ist so mein Take.
So, dann fange ich an. Wieso ich die tatsächlich nur auf 3 habe und sie nicht so ganz so stark sehe, wobei ich eher schon bei Rudi bin, sogar noch weiter hinten, ist eben Russell weg. Der Russell-Effekt ist weg. Letztes Jahr mit Kehler einen Trainer gehabt, dann auf Russell gewechselt. Man hat gesehen, was es ausgemacht hat, dieser Trainer. Trainer Unbekannte, deswegen, das ist mir zu unbekannt. Dazu kommt dann Scharipow als 28-Jähriger. Ja, sauguter Torhüter, definitiv einer der Top-Torhüter in der Liga. Was ist aber, wenn er sich mal verletzen würde? Also, du hast. Ja, schwierig, was danach kommt. 20 Jahre und 18 Jahre. Ja, schwierig. So, dann Matt Elforno. Matt Elforno? Faro, Alfaro. Erste Jahr in Europa. Schauen wir mal, wie er als Ausländer zurechtkommt. Auch das wird sich erstmal zeigen müssen. Und daher sehe ich tatsächlich erstmal die ganzen Abgänge. Klar haben sie Sam Herr und Charlie Salut noch da und Čarnik, natürlich Robbie Čarnik noch da. Aber ja, ob es denn dann für Platz 1 reichen wird, nein, glaube ich nicht. Und nicht, weil. Von wegen Kassel, man hat ja Kassel irgendwie, nee, davon gehe ich gar nicht aus, sondern tatsächlich, ja, die Gründe sind genannt.
Ja, dann kommen wir zu unserer Nummer 1, Überraschung, wer mitgezählt hat, und ich glaube, es wurde schon ein paar Mal erwähnt, Auf 1 haben wir die Kassel Huskies. Der einzige allerdings, der von uns Vieren die Huskies wirklich auf die 1 getippt hat, bin dann doch ich. Und da darf ich jetzt so ein paar Sachen irgendwie dazu sagen, warum. Ja, also Kassel, ich glaube, die grandiose Hauptrunde vom letzten Jahr hat keiner vergessen. Und nach dem folgenden Playoff-Desaster gegen Bad Nauheim hat man sich in Kassel einfach wieder aufgestellt. Und das ist leider nicht unbedingt neu aufgestellt. Aber man hat sich aufgestellt und in einigen Teilen Anpassungen vorgenommen. Das klare Saisonziel ist wieder der Aufstieg in die DEL. Die Fans gehen den Weg mit. 1700 Dauerkarten wurden verkauft. Und das bei Sitzplatzpreisen von 30 und 35 Euro. Das ist schon dafür ganz großen Respekt an die Zuschauer. Man geht auch weiter den Weg mit Bo Schuber und seinem Co. Jan Melitscher. Hätte man auch überlegen können, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, aber nein, man hält dazu, das ist auch okay, das ist so und man hat so ein, zwei Upgrades gemacht und das Größte ist natürlich im Tor. Mit Brandon Maxwell hat man, glaube ich, wirklich einen richtig, richtig guten Torhüter geholt, der hat schon Champions Hockey Liga gespielt und in allen seinen Stationen war der ganz selten unter 90% und das waren wirklich die Spitzenliga in Ligen in Europa, Schweden und Tschechien. Also das ist schon stark. Philipp Maurer und Christian Hafski sind Top-Backups, also von dem her ist man im Tor, glaube ich, gut aufgestellt wie keine andere Mannschaft. Was wirklich überrascht ist, dass man in Kassel in der Verteidigung mit 2 Imports an den Start geht zur Saison. Also neben der Verlängerung von Saigo, der, glaube ich, unstrittig ist und einer der besten Verteidiger war, hat man auch Andrew Botnarczak verpflichtet. Dafür hat man Dennis Severin ziehen lassen. Und das finde ich halt spannend, weil eigentlich die Verteidigung war nicht das Problem in Kassel, in meinen Augen. Und geht dann jetzt mit zwei Imports da rein. Keine Ahnung. Also verstehen tue ich das nicht. Im Sturm hat man sich dafür von Tim McGauley und Jamie Arnie verabschiedet. Und mit Carson McMillan hat man auch einen weiteren Spieler von den Löwen Frankfurt geholt, der mit Schuber schon aufgestiegen ist. Ja, also wie gesagt, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es im Sturm schon ein Problem gab, dass man ein Problem hat, in Kassel Tore zu schießen. Weil von den 212 Toren in der Hauptrunde, ich habe leider nicht mehr geguckt, waren bestimmt irgendwie mindestens ein Drittel von Verteidigern. Und das ist schon echt spannend. Den Goldhelm haben auch 3 Verteidiger getragen, außer Tristan Keck, Faber, Saigo und Keusen. Ja, allein das sollte zu denken geben. Und deshalb geht man nur mit 2 Imports im Sturm in die Saison. Naja, ich bin gespannt, wie gesagt. Aber nichtsdestotrotz ist diese Mannschaft nicht viel schlechter geworden als im letzten Jahr. Und deshalb bin ich mir sicher, dass sie auch die Hauptrunde gewinnen wird. Natürlich nicht mehr mit so einem großen Vorsprung, aber man ist durchaus in der Lage, die meisten Mannschaften zu schlagen und am Ende wird das für Platz 1 reichen. Wie es dann in den Playoffs aussieht, wo es weniger Zeit, Platz und mehr Härte gibt, wird sich dann zeigen. Vielleicht hat Schubert da ja auch eine andere Taktik, aber bis dahin ist erstmal Hauptrunde und da ist für mich Kassel auf Platz 1. So, mein Monolog ist zu Ende, ihr dürft.
Mache ich erstmal als Kassler weiter. Sorry, bevor jetzt Andi anfängt. Ich will definitiv noch was dazu sagen. Wenn es heißt, Kassel hat sich verschlechtert und Ravensburg hat sich verbessert. Also wenn man dann am Ende der Hauptrunde guckt von, ich glaube, knapp 33 Punkte Vorsprung, dann darf sich der Erste auch ein bisschen verschlechtern und kann immer noch Erster sein. Rudi hat im Prinzip zum Team alles gesagt. Mir fehlt es tatsächlich im Sturm auch. Ein Stürmer, der eben, was ich bei Krefeld sagte, der im richtigen Moment nochmal da ist, der eben ja den Unterschied ausmachen kann. Ja, wir haben jetzt mit Luis Brune definitiv einen, der Potenzial hat, aber auch noch ein sehr junger ist. Aber mir fehlt halt wirklich der, ja, so, ich könnte jetzt, ja, wen nehme ich? Ein Knackstedt in guter Form, CJ Stretch in guter Form. So einen, den du vor Tor stellst, wo du genau weißt, okay, der macht die Bude auch. Ja, ein Valenti könnte das eventuell werden, aber auch der ist noch jung. Also sowas halt in Erfahren, das würde mir definitiv noch fehlen, um den Kader abzurunden. Dafür Bortnarczak, ja, hat Rudi schon erläutert, daher brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Aber das war mir wichtig, von wegen, naja, selbst wenn sich der Hauptrundenmeister letztes Jahr ein bisschen verschlechtert, denke ich, ist er immer noch für. Ja, ich habe sie auf Platz 2 getippt.
Ja, da bin ich bei dir. Platz 2 ist für mich tatsächlich realistisch. Ich muss Rudi recht geben. Also Buttnarczuk in die Verteidigung, den weiteren Conti, für mich spannend, weil es für mich tatsächlich so, für mich fehlt der, ja, der Knipser, der dahin geht, wo es weh tut. Also gerade speziell in den Playoffs, Tristan Keck abgetaucht, ob Carson McMillan, der zwar aus der DEL kommt, das auffangen kann. Ich glaube es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Kassel ein bisschen schlechter ist und deshalb reicht es ganz knapp nicht für den Platz an der Sonne in der Hauptrunde. Aber ja, was dann in den Playoffs passiert, ihr müsst halt nur Bad Nauheim irgendwie aus dem Weg gehen. Dann kann das was werden.
Ja, Dave hält sich ein bisschen zurück. Seine Stimme ist ein bisschen weg, oder? Wolltest du noch was sagen?
Ich kann mich kurz äußern, weswegen ich Kassel tatsächlich auch auf 2 getippt habe, ist, dass jetzt einige Mannschaften durchaus schon aufgezeigt haben, wie man Kassel spielen muss. Und ich, also ja, Andi, mag ja sein, also selbst wenn man sich mit über 30 Punkten verschlechtert, dass man durchaus auf Platz 1 landet. Aber ich habe meine Zweifel, ob genau dieser Run gelingt. Ich vermute tatsächlich, dass die Spiele viel enger werden und man sieht ja auch ganz gut, dass man Kassel durchaus aus dem Tritt bringen kann und das werden sicherlich die anderen Teams auch analysieren und da muss ich sagen, hat mir super gerade in den Playoffs zu wenig Lösung gefunden. Ich zweifle auch dran, dass es jetzt dann hinkriegt. Natürlich ist gutes Spielermaterial da, kein Zweifel, aber da war mir einfach zu ideenlos, wie gehe ich mit solchen Mannschaften um. Ne? Also, und da habe ich halt meine Zweifel, dass diese Hauptrunde, also die Hauptrunde wird sowieso nicht so werden, dass so eine Mannschaft wieder so durchmarschiert. Ich bezweifle aber, dass Kassel am Ende unbedingt oben steht.
Ich bin bei deiner Einschätzung absolut bei dir, dass man keine Lösung gefunden hat im Sturm. Und das zeigt sich ja jetzt schon wieder, dass auch in der Vorbereitung, du hast gegen Teams Frankfurt und Düsseldorf jetzt das letzte Spiel, gegen die haben ja 2 Vorbereitungsspiele gemacht durch den Dresden-Cup-Bums-Dings da. Mannschaften, die Spiele machen und sich nicht hinten reinstellen, gegen die wird Kassel in Anführungszeichen, klingt jetzt blöd, keine Probleme haben, auch Siege zu holen. Wo es Probleme geben wird, sind Mannschaften, die sich hinten reinstellen und genau das machen, was im Prinzip Bad Nauheim letztes Jahr gemacht hat in den Playoffs. Es war nicht schön, ohne das jetzt böse zu meinen gegen Bad Nauheim. Sie haben verdient gewonnen dadurch. Es war clever gecoacht und genau das muss man gegen Kassel machen. Und da ist dann Schuber gefragt, ob er dazu eine Lösung findet. Und da ist tatsächlich, sind viele in Kassel von den Fans her skeptisch, dass das mit dem Sturm funktioniert. Aber gut, wir haben sie durch Rudis Abstimmung auf Platz 1 und weil sich auf Platz 1 sonst kein anderer gefunden hat, der richtig dort gefestigt war, Ravensburg zwar zweimal auf 1 getippt, dafür halt oft hinten getippt, Krefeld einmal auf 1 getippt, aber dafür halt auch wieder auf Platz 3 und dann auf Platz 5 getippt, deswegen ist Kassel dann auf Platz 1 gerutscht, auch wenn die nur einmal auf Platz 1 getippt wurden. Das zum Abschluss der Tabelle nochmal. Werden wir die Tabelle veröffentlichen irgendwo? Ja, auf unserer Webseite. Da werden wir sie einfach mal reinschmeißen, damit ihr uns dann auch messen könnt am Ende der Saison. Könnt ihr uns hier mal dran erinnern, wie gut oder wie schlecht wir waren.
Und ansonsten dürft ihr jederzeit auf den sozialen Medien in die Kommentare reinhauen, was euch zu unserer Tabelle einfällt. Wir freuen uns.
Genau.
Gut, danke, das hat Spaß gemacht. Ich bin echt gespannt, wie weit wir da so richtig liegen und falsch.
Ja, man merkt immer noch, wir sind noch am Anfang der Saison. Auch wir haben noch eine Vorbereitung zu machen. Wir hätten vielleicht ein paar Mal mehr aufnehmen müssen, aber es waren halt echt keine Themen da. Aber auch wir grooven uns wieder ein im Laufe der Saison. Werden jetzt wahrscheinlich auch dann wieder 2 Wochen kommen, gehe ich von aus. Solange wir die Termine finden, ist nicht immer einfach mit den Nicht-Kasslern hier im Podcast. Aber kriegen wir schon hin.
Absolut. Ja, dann machen wir noch Fast Break, ganz schnell. Heute kam die Meldung, dass 20.000 Tickets für das Open Air Triple in Dave, wo ist das? In
Klingenthal.
Klingenthal.
Klingenthal, im schönen Klingenthal verkauft worden, was ich das wiederum wirklich enorm finde. 20.000 ist krass gut. Wenn man das durch drei teilt, sind das fast 7.000 Tickets pro Spiel. Das ist toll. Dann fragen wir uns, wann werden endlich die Eiszeiten in der DL2 getrackt oder beziehungsweise veröffentlicht, weil anscheinend gibt es ja da Zeiten. Das fände ich wirklich wichtig. Wichtiger als wenn sich Schiedsrichter aufs Eis stellen und sagen, 2 Minuten für die 27. Und als dritter Punkt für alle Eishockey-Hopper, die ihr seid oder auch nicht seid, es gibt eine ganz tolle Website, die nennt sich puckhunter.net, also puckjäger.net. Da könnt ihr eure ganzen Grounds oder wo Eisstadien, wo ihr wart, eintragen, habt eine Übersicht, könnt euch mit Freunden verbinden. Finde ich eine tolle Seite. Schaut mal rein. Wir werden es veröffentlichen und ich finde es toll. Es macht Spaß. Ja, und damit wären wir fast zu Ende für heute, oder? Was noch fehlt, ist die Musik. Er fängt an.
Ich fange einfach mal an diesmal. Will ja nicht wieder der Party-Crasher sein hinten raus. Für mich dieses Mal ganz klassisch AC/DC Back in Black.
Ja, dann mache ich mal weiter, weil es auch für mich so ein Aufbruchslied irgendwie ist. Rudi wird es wahrscheinlich kennen vom Broilers in 80 Tagen um die Welt.
Ja, gut, wir haben ja schon gelernt, dass wir Andy und Sinai nicht mehr am Ende die Songs nennen lassen können. Ich habe Dropkick Murphys Time to Go ausgewählt.
Und zum Abschluss Marillion mit Market Square Heroes, natürlich eine Live-Version. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Eine schöne Zeit. Wir kommen bald wieder. Und ich sage bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, auch aus Bayreuth. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend, Tag, was immer ihr euch gerade macht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt, wie immer, ganz zum Ende nach Grimmitschau. Dave.
Auch von meiner Seite danke fürs Zuhören. Hinterlasst eure Kommentare, eure Likes, was auch immer euch einfällt. Schickt uns Briefe, vielleicht Flaschenpost, lasst euch was einfallen. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und euer Feedback. Tschüss und ciao aus Grimmitschau.